Reformation war eigentlich wie ein Vulkan. Also das hat, man könnte so sagen, unter der Oberfläche brodelt an verschiedenen Stellen, einmal mal in Europa. Und dann ist das kleine Mönchli Martin Luther aufgestanden in Deutschland. Und dann hat sich das, man könnte sagen, viral verbreitet. Oder? Also es ist nachher in Zürich, ist der Zwingli gewesen, ein bisschen später in Genf der Johannes Calvin, ein bisschen später. Und es ist einfach an verschiedenen Orten, in Straßburg, in Basel, überall sind Leute aufgestanden, die sehr inspiriert sind durch das, was Martin Luther gesagt hat, gemacht hat, da hat sich aufgelehnt hat, oder gegen die eine grosse katholische Kirche, die er eigentlich wollte reformieren. Also er wollte nicht eine neue Kirche gründen, sondern er wollte reformieren. Die Kirche neu formieren. Irgendwie auf Missstände hinweisen und hoffen und glauben dafür, dass das eine völlige Veränderung von dieser Kirche gibt. Sein Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Aber wir schauen jetzt heute ein bisschen einen Ort an, wo man sonst oft nicht viel darüber gehört. Nämlich Genf. Also ich meine jetzt so in freikirchlichem Rahmen habe ich noch sehr wenig darüber gehört. Meistens ist Zürich oder der Zwingli oder Deutschland, der Martin Luther oder andere. Aber in Genf, da hat Johannes Calvin gewirkt, unter vielen anderen natürlich. Und ist eine der grossen Städte der Reformation. In Genf, wenn ihr mal dort seid, hat es einen Park, dort hat es das grosse Reformationsdenkmal. Ist schon mal jemand dort gewesen? Also das steht dann der Calvin vor dir, der ist etwa 4,5 Meter hoch, so in Stein gemeißelt. Also dort haben die Genfer einfach sagen, das ist jetzt ein für alle Mal passiert und das wollen wir hier festhalten. Ich zeige euch kurz, wie die Predigt aufgeteilt ist, in drei Teile. Zuerst schauen wir ein bisschen geschichtlich an, was ist in Genf passiert tatsächlich während dieser Reformationszeit. Nachher beim zweiten schauen wir ein bisschen auf Johannes Calvin. Was sind seine Überzeugungen? Ihr werdet sehen, das sind ein paar relativ irritierende Sachen passiert, wo man aus heutiger Sicht muss sagen, ist komisch oder warum? Und wir gehen dem ein bisschen auf die Spur. Warum hat Calvin gehandelt, wie er gehandelt hat? Und das dritte dann habe ich zwei Schlussfolgerungen für uns daraus gezogen. Und dann am Schluss ist auch eine Möglichkeit zum Fragen stellen. Genau. Fangen wir an mit der Reformation in Genf. Ich habe euch hier eine Karte von südlichem Europa von dieser Zeit. Und Genf ist ein Teil vom Herzogtum Savoyen. Ihr seht, es ist ein relativ mächtiges Gebiet, das Herzogtum Savoyen, der Genfersee oben dort. Geht bis runter nach Nizza, Turin ist auch dabei. Und der Herzog von Savoyen ist einer der mächtigsten Leute dort in dieser Zeit in Mitteleuropa. Und er hat vor, Genf zu seiner neuen Hauptstadt zu machen. Jetzt hat er einfach ein Problem gehabt. Weil nicht alle in Genf sind einfach restlos begeistert gewesen, zu diesen Savoyen zu gehören. Da hat es nämlich sogenannte Eidgenossen gehabt. Die haben so geheissen auf Französisch Edgeno. Und aus Edgeno hat es nachher Hugeno gegeben. Und aus Hugeno hat es nachher Hugenotten gegeben. Das heisst, Hugenotten sind eigentlich von den Eidgenossen abgeleitet. Und die Eidgeno oder Hugeno in Genf, die haben dann nicht schmecken, den Herzog von Savoyen. Und die haben sich mehr Bern zugehörig gefühlt. Oder sich mehr dort hergezogen gefühlt. Bern und Freiburg. Was noch interessant ist, weil Freiburg war katholisch, Bern reformiert. Und trotzdem haben sie mit diesen beiden irgendwie mehr gemeinsam gehabt, als mit dem Herzog von Savoyen, der auch katholisch war, aber wo sie hat wollen, beherrschen. Kirchlich, wenn man dort so schaut, ist wirklich gar nichts los in Genf. Also, es ist wie so normal, jeder geht in die Kirche, aber es ist nicht irgendwie, es ist keine Dynamik rum in dem Sinn, wie man in anderen Städten sieht zu dieser Zeit, wo das der Fall ist. Genf entscheidet sich dann so, dass sie ein Bündnis eingehen mit Bern und Freiburg. Und das ist natürlich ein Affront gegen den Herzog von Savoyen. Der hat das nicht so gern gehabt. Und dann ist der Guillaume Varel gekommen. Der Guillaume Varel ist ein Typ, so ich glaube etwa 40, 50 gewesen, ist ein Prediger gewesen. Angesteckt vom Feuer von der Reformation in Deutschland, ist der durch die ganze Westschweiz gezogen. Hat vor allem in Neuenburg und Wattland hat der predigt. Ist an fast jedem Ort, wo er war, übelst verprügelt worden. Aber er hat einfach gewusst, ich muss das tun. Das ist mein Ruf vom Herrn und ist weitergezogen, bis er schlussendlich nach Genf gekommen ist. Und in Genf ist der Guillaume Farel auch heftig bedrängt worden. Genf hat dann nachher ein Bündnis gemacht. Er hat vorher ja ein Bündnis gemacht mit Bern. Und wo dann der Guillaume Farel auch in Genf zusammengeschlagen worden ist, hat Bern gesagt, so nicht Börschlis, oder? Entweder darf der Guillaume Farel reformiert predigen in Genf und ihr lasst ihn in Ruhe. Oder sonst schicken wir euch wieder den Herzog von Savoyen auf den Hals, oder? Also sie haben sozusagen dann das als Machtmittel, als Druckmittel gebraucht, dass man darf frei predigen, haben sie das genannt, oder? Reformiert predigen. Und schlussendlich hat dann der Guillaume Farel dürfen predigen und Bern hat gleichzeitig am Herzog von Savoyen den Krieg erklärt. So ist das gelaufen zu dieser Zeit. Und am 21. Mai 1536 hat dann die gesamte Bevölkerung sich zu der Reformation bekannt. Das heisst, sie haben gesagt, wir gehören definitiv Bern zu, wo reformiert ist, und nicht mehr am Herzog von Savoyen. Es war wie ein Bruch gewesen. Und erst jetzt kommt die eigentliche Hauptfigur auf den Plan. Ich muss noch schön meine Uhr einrichten, dass ich euch nicht zu lange predige. Ja, weil die Themen haben definitiv das Potenzial zum massiv überborden, oder? Ja, dann kannst du wieder Abzweigungen, oder? Dann kannst du noch drei weitere Abzweigungen nehmen. Der Calvin ist ganz interessant. Er hat um 1532 hat er eine Hinwendung zu Jesus Christus. Er nennt sie Subita Conversio, also eine plötzliche Umkehr. Viele andere haben das bewusst nicht so genannt, haben gesagt, ja, sie haben irgendwann sind sie zur reformatorischen Erkenntnis gekommen, andere Prediger von der Reformation. Aber er hat gesagt, er hätte eine Subita Conversio gehabt. Und er war in Paris, hat dort Jus studiert, also er war ein Anwalt. Nicht wie der Martin Luther ein Mönch, sondern ein Jurist. Und er hat dann dort in Paris viele Schriften von Martin Luther gelesen. Das ist 1532. Der Martin Luther hat um 1517 da seinen Thesenanschlag in Wittenberg gemacht. Das heisst, das sind jetzt doch schon ein paar Jahre vergangen. Und die Schriften von Martin Luther haben sich durch den Buchdruck, der dann gerade in meinem Stall war, auch viral in Europa verbreitet. Also das ist ganz faszinierend, wenn ihr dem mal nachgehen wollt. Geht mal Gutenberg Buchdruck im Google und dann lest ein bisschen Wikipedia. Zu dieser Zeit in Paris, Paris war eine der Hochburgen des Katholizismus. Sie haben sich auch das zweite Rom genannt, ab und zu. In Paris hat das massive Verfolgung bedeutet, wenn du nur schon Schriften von Martin Luther dein eigenes genannt hast. Und der Calvin hat dann müssen flüchten. Und er will nach Basel. Weil Basel ist zu dieser Zeit eine der wichtigsten Universitätsstädte gewesen, in ganz Europa. Und er hat dort einen Auftrag bekommen, dass er dort lehren kann. Also Jus lehren. Als Professor. In Südfrankreich hat ein kleiner Krieg getobt und darum der hat Ausläufer gehabt bis nach, also Südfrankreich heisst Savoyen gegen die nebendran, ich weiß jetzt nicht gerade, wer dort nebendran ist. Und das hat halt Auswirkungen gehabt auf Basel und darum hat er müssen einen Umweg machen um das ganze Ding um und ist dann, hat dann sozusagen von Süden wollen, also südlich Savoyen nach Norden, nach Basel und ist dann an Genf vorbeigekommen. Also schon mal erster interessanter Faktor, der hätte gar nicht nach Genf wollen. Der war gar kein Genfer gewesen. Denn irgendwie hat Gott das gelenkt, dass er auf Genf gestolpert ist. Sagen wir es mal so. Und dann trifft er dort den Guillaume Farel. Und der Guillaume Farel merkt, der Johannes Calvin, oder Jean Calvin, wie er auf Französisch heisst, der ist das fehlende Puzzlestück, das man braucht in Genf, um die Reformation total zum Durchbruch zu bringen. Und er sagt ihm, Jean, du musst da bleiben. Und Jean sagt, sicher nicht. Ich bin Professor in Basel, ich habe einen Auftrag dort, ich kann studieren. Dann sagt ihm der liebe Guillaume, Gott möge deine Stille und deine Studien verfluchen, wenn du dich länger weigerst, hier zu bleiben. Und Jean war relativ beeindruckt von dem Statement. Und ist geblieben. Und hat das in dem Sinn als Gottes Reden genommen, also hat gesagt, ja gut, dann wird Gott wahrscheinlich, dass ich da bin und ich gehe dann später auf Basel. Und ist in Genf geblieben und hat in Genf angefangen zu predigen. Und da er Jurist ist, hat er so ein extrem systematisches Denken gehabt. Wenn ihr mal etwas lest von Johannes Calvin, das sind meistens Sätze, die am Anfang von der Seite anfangen und am Schluss von der Seite aufhören, oder? Also der hat eine extrem verschachtelte Sprache und sehr kompliziert, aber auch gleichzeitig sehr systematisch und durchdenkt. Und er erarbeitet 1537 ein evangelisches Glaubensbekenntnis für Genf. Und jetzt muss jeder Bürger in Genf sich zu dem Bekenntnis bekennen. Also so von wegen Individuum und Freiheit und so, das war noch nicht so aktuell gewesen, oder? Und er hat gesagt, wir haben hier La Cathédrale de Saint-Pierre. Da sollen alle kommen und sie haben es quartierweise aufgeteilt. Jedes Quartier kommt zu einer bestimmten Tageszeit, an dem Tag nach Saint-Pierre und unterschreibt dort unter dem Eid, ich bestätige, dass ich das Bekenntnis bekenne. So, hat er das gemacht. Quartierweise sind dann alle Menschen durch die Kirche durchgeführt worden, haben ihre Unterschrift gegeben und Genf, ganz Genf ist offiziell reformiert gewesen, ab dem Zeitpunkt. Ein bisschen später in diesem Jahr haben sie herausgefunden, dass es jenste Drückenberger gegeben hat. In den ganzen Quartieren haben sich dort Häuser versteckt, oder? Weil die Polizei ist dann die geholt, oder? Also das ist alles mit dem Staat organisiert gewesen. Und es gibt einen erneuten Aufruf. Und der Jean Calvin hat gesagt, und wer jetzt nicht auftaucht? Ja, ich weiss nicht, was mit dem passiert, aber er sagt einfach, wer das Bekenntnis nicht bekennt, wird aus Genf verbannt. Wer nicht reformiert ist, hat hier nichts zu suchen. Das ist aber nicht irgendwie etwas Spezielles. Gell? Also da müssen wir uns einfach bewusst sein. Das ist in dieser Zeit gang und gäbe. Lesen wir die Geschichte von Martin Luther. Das ist erst eigentlich aufgrund von der Reformation entstanden, dass Leute innerhalb von Staaten überhaupt selber können sagen, ja, ich will lieber die Konfession oder die Konfession. Und wir sind ja noch nicht einmal bei unterschiedlichen Religionen, sondern nur bei unterschiedlichen Konfessionen in der gleichen Religion. Also das ist zu dieser Zeit eigentlich gang und gäbe. Jetzt aber aufgrund von dieser Aktion meldet sich massiver Widerstand gegen Calvin und gegen Farel in Genf. Und schlussendlich führt es dazu, dass sie flüchten müssen. Sie gehen mit dem Bötli auf Lausanne und bleiben dort. Lausanne ist zu dieser Zeit auch schon reformiert. Das führt jetzt aber nicht dazu, dass in Genf Ruhe einkehrt, wo die beiden Hauptprediger weg sind. Jetzt bricht das Chaos erst richtig aus. Die katholische Kirche hat ja das so geregelt, dass es Bischöfe gibt, die für gewisse Regionen zuständig sind. Und der Bischof, der für die Region zuständig ist, der sagt jetzt, die ganze Stadt muss wieder katholisch werden. Ja, wie machst du das, oder? Er hat einfach ein paar von diesen reformierten Predigern, die noch übrig sind, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und er hat gesagt, so geht es allen, die reformiert predigen. Es ist natürlich interessant, wie reagiert jetzt die Bevölkerung? Sagt sie jetzt, oh ja, dann sind wir lieber wieder katholisch, oder? Das wollen wir jetzt nicht riskieren. Oder sagt sie, nein, das darf doch nicht wahr sein, oder? Der Calvin erfährt von dem in Lausanne, ist ja nicht allzu weit weg. Und er ist in dieser Zwischenzeit nach Basel schon mal gegangen, nicht zum dort, also schon zum dort bleiben, zum dort studieren, aber hat noch nicht angefangen zu unterrichten. Er gehört von dem. Was macht er? Calvin nimmt Blatt und Stift und schreibt dem Bischof einen Brief, der pfeffert war. Er schreibt einen Brief, wo er in einer unglaublichen Deutlichkeit die Grundsätze der Reformation nochmal wiederholt, nochmal aufs Papier bringt und ihn eigentlich überführt, was das für eine massive Dummheit ist, was er da gerade gemacht hat mit diesen Scheiterhäufen, oder? Es ist auch fast einmalig, dass der Bischof das einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Und der Calvin und der Farel wieder nach Genf zurücklässt. Und sie kommen zurück. Genf rufen sie sozusagen wieder zurück. Der Kali muss man relativ stark zwingen von Basel weg. Er will nicht wieder dort in das Loch haben, oder? Wo er wieder verprügelt wird und wieder die ganze Zeit Widerstand und so. Basel ist in dieser Zeit eigentlich vollständig reformiert schon. Dort musst du nicht um dein Leben fürchten, wenn du reformiert predigst. Er kommt wieder nach Genf, hat immer noch viele Feinde, die seiner Kirchenverfassung gegenüber feindlich eingestellt sind. Es gibt sogar einen Putsch gegen Calvin. Weil das alles ist, also die Kirchenleitung, Calvin und der Farel, das ist sehr eng verknüpft auch mit der staatlichen Macht. Und es gibt einen Putsch gegen den Calvin, der aber misslingt. Und schlussendlich 1555 ist Genf dann definitiv reformiert und geblieben bis heute. Das ist so ein Kurzabriss von der Reformation in Genf. Und jetzt müssen wir uns fragen, oder nein, zuerst eine Frage, gibt es noch irgendeine Frage für das Verständnis? Habt ihr irgendwie etwas nicht verstanden, was ich erzählt habe? Oder? Mehr ein kirchlicher Putsch. Also, dass einfach Leute, die eher katholisch orientiert waren, oder wo vor allem auch, das ist alles vermischt, oder wo dem Herzog von Savoyen noch ein bisschen angehangen sind, die haben eigentlich dann durch Beeinflussen von der Bevölkerung, Gerüchte streuen und so, dafür gesorgt, dass eigentlich wieder böses Blut gegen den Calvin und den Farel entsteht und so probiert. Also es war nicht mit militärischer Gewalt, aber es war alles vermischt zu dieser Zeit. Aber in dem Sinne, die offizielle Regierung von Genf war noch für den Calvin zu dieser Zeit. Okay, gut, gehen wir mal weiter. Wir müssen jetzt uns fragen, was sind die Überzeugungen von Calvin, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat? Ist ja doch, wenn man es jetzt mit heutigen Standards vergleicht, ja, ein bisschen befremdend zum Teil, oder? Wenn man sich das mal hier vorstellen würde, oder? Ab jetzt ist ganz Baden freikirchlich, oder? Und quartierweise müssen die Leute kommen, unterschreiben. Der Regie würde wahrscheinlich nicht unterschreiben, oder? Die ist reformiert. Nein, ihr wisst, was ich meine, oder? Das geht nicht. Das ist nicht vorstellbar für unsere Zeit. Und wir müssen schauen, was hat ihn motiviert? Was sind seine Grundüberzeugungen? Und das Erste, und das Wichtigste, und das Größte für den Calvin ist l'honneur de Dieu. Die Ehre Gottes. Das war ihm das Alleroberste. Auch wenn ihr mal etwas leset von Calvin, auch wenn es nur etwas Kurzes ist, wahrscheinlich kommt der Begriff Ehre Gottes drin vor. Und das ist ihm so wichtig, dass er gesagt hat, wenn Gottes Ehre heilig ist, wenn wir sie zu achten haben, dann gibt es nur entweder oder. Er ist natürlich von dem ausgegangen, dass die Reformation allein Gottes Ehre dient und nicht der Katholizismus mit all seinen Ehrungen und Wirrungen, die er da eigentlich bekämpft hat. Es ist sogar so weit gekommen, dass der Calvin einmal in einem Gottesdienst in der Kathedrale Saint-Pierre einem der mächtigsten Männer der Stadt das Abendmahl verweigert hat. Und ihm vor allen gesagt hat, deine Tochter lebt in Sünde. Ich gebe dir kein Abendmahl. Du befleckst dir von Gott durch deine Gegenwart da. Und alle haben es gehört, oder? Und das hat dann zu einer massiven Unruhe in Genf geführt. Also der ist dann durch das natürlich nicht sehr beschwingt gewesen, ist dann zu der Gegnerpartei von Calvin gewechselt und hat dann dafür gesorgt, dass der Calvin das erste Mal vertrieben worden ist. Das ist einerseits, eben, es ist krass, irgendwie unvorstellbar, aber andererseits merkt man, wie wichtig ihm der von Gott ist. Und gerade beim Abendmahl hat man das ganz stark gemerkt von Calvin. Darum ist für ihn auch klar gewesen, dass es nicht kann sein, dass Genf teilweise katholisch, teilweise reformiert. Da gibt es nur entweder oder. Entweder reformiert oder katholisch. Und das war auch seine Beweggrund hinter dem, dass er wirklich dafür sorgen wollte, dass alle das Bekenntnis unterschreiben. Und wenn Gott das eher verletzt worden ist, dann ist es natürlich auch dem Staat seine Aufgabe gewesen, das zu bestrafen. Und da hat es zum Beispiel einen gegeben, der hat Michel Servet geheissen. Oder Servet, irgendwie so. Er glaubt nichts mit dem FC Servet zu tun, aber ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, der war ein sogenannter Antitrinitarier gewesen. Das heisst, er hat gesagt, Trinität ist nicht biblisch. Er hat gesagt, das, was ihr hier anbetet, ist eher ein dreiköpfiger Höllenhund Cerberus als ein Gott, oder? Und das ist um einen Pulver fast zu sagen, ist natürlich relativ schwierig. Was der Calvin gemacht hat, der wusste, Die Verletzung von Gottes Ehre darf nicht ungestraft bleiben. Aber er hat nicht einfach vorschnell etwas machen. Das heisst, er hat Briefe geschrieben. Er hat Briefe geschrieben an Katholiken, er hat Briefe geschrieben an Reformierte und hat sie gefragt, was würdet ihr machen? Und alle haben zurückgeschrieben, verbrennen. Und das war dann für ihn Bestätigung, so wie wenn wir etwas prüfen, oder? Er hat es geprüft. Und sie haben ihn verbrannt. In Genf. Das war sozusagen der erste reformierte Scheiterhaufen, könnte man sagen. Vorher haben meistens Katholiken die Reformierten verbrannt, aber das war das erste Mal, wo jemand aus reformierten Überzeugungen jemand anders auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Und das war so ein bisschen die dunkle Seite von dem Ganzen, oder? Von dieser Einstehen für Gottes Ehre. Das ist so das Erste. Gottes Ehre steht zuoberst, wo hinter seinen Handlungen gestanden ist. Das Zweite war, die Kirche hat eine moralische Verantwortung für die Gesellschaft. Ich sage es nochmal, ich versuche es euch probieren vorzustellen. Die Kirche hat eine moralische Verantwortung für die Gesellschaft. Tun wir das nochmal vergleichen mit heute. Bei uns hat nur jeder für sich selber eine moralische Verantwortung. Und der Staat regelt, was ist gesetzeswidrig und was ist nicht gesetzeswidrig. Aber die Kirche hat hier in dem Sinn, außer das, dass kirchliche Grundsätze, das 10 Gebote, unsere Gesetze stark geprägt haben, hat die Kirche in dem Sinn heute keine moralische Verantwortung mehr für die Gesellschaft. Es wäre schön, wenn sie es mehr hat. Die Frage wäre, wie würde man denn das handeln? Der Johannes Calvin hat das so gehandelt. Er hat gesagt, es gibt eine Bibelstelle, Matthäus 18, Vers 18 bis 20. Dort steht, wenn einer sündigt, dann geh zu ihm und überführe ihn. Wenn er es nicht einsieht, geh mit jemand anderem und überführe ihn. Wenn er es immer noch nicht einsieht, hol ihn vor die Gemeinschaft und überführe ihn. Wenn er es immer noch nicht einsieht, schick ihn davon. Da hat er gesagt, so einfach ist es. Und so hat er es gehandelt in Genf. Das heisst, er hat das, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, eins zu eins übertreibt auf die gesamte Gesellschaft. Und das hat zur Folge gehabt, dass du natürlich hast müssen wissen, wo werden gerade Sünden begangen. Und er hat eine sogenannte Seitenpolizei eingeführt. Und die Leute in Genf sind durch die Seitenpolizei in ihrem moralischen Verhalten überprüft worden. Das heisst, es kann sein, dass zu jeder Tag- und Nachtzeit jemand zu dir reinkommt, natürlich ohne Hausdurchsuchungsbefehl, und schaut, ob du moralisch richtig lebst. Und wenn du dann gerade mit einer anderen Frau im Bett liegst, dann, ja, dann hast du ein Problem. Und das war auch eine Form gewesen, wie der Calvin das Bewahren von Gottes Ehre irgendwie hat wollen durchsetzen. Und da sehen wir auch gerade einen grossen, grossen Unterschied zu Martin Luther. Der Martin Luther hat nämlich gesagt, Matthäus 18 darf auf keinen Fall auf die gesamte Gesellschaft angewendet werden. Es wäre eine Katastrophe. Sondern das ist einzig und allein für die Menschen, wo er hat gesagt, hat so gesagt, die ernstlich Christus nachfolgen wollen. Er hat das die sonderliche Gemeinde genannt. Also die abgesonderte Gemeinde, die, die wirklich Jesus nachfolgen wollen. Die einfach Christen sind, weil sie einfach halt in Deutschland aufgewachsen sind. Für die gilt das nicht, hat der Martin Luther gesagt. Der Calvin ist ganz anderer Meinung. Er hat gesagt, wenn du in einer reformierten Stadt lebst, dann sollen die Maßstäbe der Bibel auf dich angewendet werden. Und zwar mit Hilfe der Polizei. Das war der zweite Grundsatz. Die Kirche hat eine moralische Verantwortung für die Gesellschaft. Und der dritte ist ein ganz interessanter. Und zwar hat er einen Grundsatz gehabt bezüglich, wie legen wir die Bibel aus. Sein Grundsatz war, nur was in der Bibel steht, ist erlaubt. Und ich zeige euch jetzt schon gerade den Unterschied zum Martin Luther. Der Martin Luther hat gesagt, nur was explizit in der Bibel verboten wird, ist nicht erlaubt. Ich zeige euch kurz ein paar Beispiele. Dass wir es uns besser vorstellen können. Der Calvin hat gesehen, in der Bibel steht, und Jesus nahm Brot. Zu dieser Zeit hat man aber kein Brot gegeben, sondern Hostien, die so mehr zwiebackmässig waren. Er hat gesagt, das ist nicht biblisch. Also ist es nicht erlaubt. In der Bibel steht Brot. Also hat er Zwieback durch Brot ersetzt. Das ist zum Beispiel ein so ein Beispiel. Oder er hat alle Taufsteine aus den Kirchen rausgeschlagen und entfernen. Er hat gesagt, in der Bibel lässt sich nie etwas von Taufsteinen. Oder? Im Gottesdienst war es nur erlaubt, Psalmen zu singen. Das hat dazu geführt, dass im reformierten Bereich Psalmen sehr, sehr wichtigen Stellenwert bekommen. Das war in dem Sinne eine positive Folge von dem. Aber er hat alle anderen Lieder abgeschafft. Er hat gesagt, wir dürfen nur Psalmen singen. Weil der Paulus in Kolosser 3 und in Epheser 5 schreibt, singt Psalmen. Also singen wir Psalmen. Und nichts anderes. Es steht dort zwar auch noch geistliche Lieder und Hymnen. Aber er hat das alles in dem Sinne gesagt, wenn wir singen, dann müssen wir Psalmen singen. Und wir dürfen auch nicht mehrstimmig singen. Das verwirrt nur. Wir müssen uns konzentrieren auf das Wort. Und was ihm vor allem ein Dorn im Auge war, war die Orgel. Und da ist er, genau, da ist er nämlich mit dem Zwingli in Zürich voll auf einer Linie gewesen. Der Zwingli hat eine riesige Abneigung gegen Orgeln. Ich habe noch ein Zitat. Die Orgel ist des Teufels Dudelsack, womit er den Ernst der Betrachtungen in Schlummer wiegt. Also wenn die doofe Orgel spielt, dann kannst du dich nicht mehr auf die Orgel konzentrieren, oder? Also für all die, die meinen, die Orgel sagt das Killeinstrument, die Reformatoren sind ganz anderer Meinung gewesen. Und der Calvin hat radikal alle Orgel entfernt aus den Killen aus Genf. Zum Teil haben sie sich kurz und klein geschlagen, zum Teil einfach rausgenommen und irgendwann deponiert. Je nach Eifer von den Leuten, die dran sind. Und jetzt, sorry. Nur gesungen. Aha. Ohne Instrument. Instrumente sind nur Ablenkung. Genau. Und da ist jetzt zum Beispiel, sieht man den Unterschied zum Martin Luther relativ stark. Der Martin Luther ist doch das egal gewesen, ob jetzt das Brot oder Zwieback ist. Hauptsache die Menschen verstehen die Bedeutung vom Abendmahl. Gut, dort das wäre eine eigene Predigt wert oder eine ganze Predigtserie, um den Unterschied zwischen diesen drei Reformatoren bezüglich dem Abendmahl zu beschreiben, weil das sind massive Unterschiede gewesen. Die haben sich dann gegenseitig zum Teufel gejagt wegen dem. Der Luther hätte gesagt, also das sind nicht Zitate, sondern ich tue es einfach so ein sinngemäß sagen, wenn Gott neue Lieder schenkt und das nicht eins zu eins Psalmenzitate sind, dann singen wir doch die. Also so ein, wenn aber jetzt steht, in der Bibel zum Beispiel, er soll keine heidnischen Lieder singen, dann dürfen wir sicher keine heidnischen Lieder singen, oder? Was aber der Martin Luther gemacht hat, wo man den grossen Unterschied sieht, er hat sogenannte Gassenhauer-Melodien genommen. Er war bekannt dafür, dass er in Bars gehockt ist und die Lieder gelassen hat, die die Leute dort gesungen haben, zum Teil besoffen, gerölt auf den Tisch, und er hat die Melodien aufgeschrieben, den Text gecancelt und neue Text geschrieben. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel Eine feste Burg ist unser Gott. Das ist ein Lied von Martin Luther. Und das ist so eine Gassenhauer-Melodie, die man zu dieser Zeit in den Bars rumgerölt hat. Und er hat einfach den Text weggenommen und den Text Eine feste Burg dazu geschrieben. Also wir sehen Martin Luther ganz einen anderen Umgang mit der Bibel. Ihm ist es wichtig, dass wir leben, wie es Gott gefällt. Also wir müssen nicht meinen, Martin Luther sagt, Gottes Ehre nicht wichtig sein. Gar nicht. Ihm ist es auch sehr wichtig, dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Aber der Calvin hat viel mehr noch klare Schlussfolgerungen aus biblischen Grundsätzen herausgezogen für seine Zeit. So viel zu dem. Die drei Grundsätze von Calvin. Tun wir sie noch mal schön wiederholen. Was war der erste? Ehre Gottes, genau. Der zweite. Genau. Die Kirche ist moralisch verantwortlich für die Gesellschaft. Und der dritte? Genau, nur was in der Bibel steht, ist erlaubt. Wenn wir das mal so ein bisschen anschauen, und wir müssen immer fair bleiben. Wir dürfen also nicht die Zeit beurteilen aus dem Maßstab der heutigen Zeit. Sondern wir müssen es, ähnlich wie wir das zusammen mit der Bibelauslegung auch machen, wir müssen uns probieren, reinzudenken in diese Zeit. Logisch sind viele Sachen völlig abstrus, wenn man es aus heutiger Sicht anschaut, aber auch aus derzeitiger Sicht ist die Interpretation von Matthäus 18, von dem Überführen vom Sünder auf die gesamte Gesellschaft, für mich eine der grössten Katastrophen, wo in dem Sinne so viel unevangelischer Gesetzlichkeit geführt hat, wenn ich es mal so könnte sagen, das nicht hätte müssen sein. Also mein Kirchengeschichtsprofessor Armin Scherschin hat es so genannt, Genf hat keine Zeit gehabt für eine innere Entwicklung. Oder? Bis 1535 war Genf katholisch gewesen. Und ab 1536 war jeder Genfer reformiert gewesen. Völlig egal, ob das in ihren Denken oder Herzen oder Glauben irgendetwas sich verändert hat. Wahrscheinlich hat sich das meiste verändert, weil da plötzlich eine Seitenpolizei rum war und sie angezeigt hat, wenn sie irgendetwas gemacht haben, wo der Calvin gefunden hat, das widerspricht der Bibel. Also wahrscheinlich vieles von dem, was Genf reformiert hat, ausgesehen, ist vielleicht nicht mehr als nur Schein gewesen. Aufgrund von dem, also ich sage aufgrund von dem, dass er die Matthäus 18 Stelle auf die Gesellschaft angewendet hat. Weil, so wie ich das sehe, funktioniert unser christlicher Glaube anders. Er funktioniert inside out. Oder er funktioniert nicht outside in. Das kann vielleicht manchmal funktionieren. Dass du denkst, okay gut, jetzt muss ich mich so verhalten und dann irgendwann findest, ja, das Verhalten ist wirklich noch gut und dich dann so verhaltest. Aber eigentlich gar nicht der Ursprung war, dass du dich so anders verhalten und das dann gemacht hast. Aber grundsätzlich funktioniert der christliche Glaube so, wenn man da funktionieren kann, brauchen, dass Gott unser Herz bewegt, unser Denken verändert. Das Wort für Umkehr heisst Metanoia, heisst Veränderung vom Denken, permanente Veränderung vom Denken. So beginnt Gott unsere lebensverändernden Sachen. Und er prägt uns durch sein Wort. Ich habe euch hier eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 12. Können Sie mit mir mitlesen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Also das ist das, was Gottes Wort kann. Da müssen wir gar nichts mehr menschliches irgendwie dazu beimischen. Druck oder sollst du jetzt aber schon langsam oder warum hast du noch nicht? Hey, Gottes Wort. Wir müssen unser ganzes Vertrauen auf Gott richten, dass er durch sein Wort zu uns redet. Das ist so gewaltig. Das hat so viel Kraft. Schärfer als in das zweischneidige Schwert vergleicht es da der Schreiber vom Hebräerbrief. Das einmal zum Ersten. Veränderung passiert inside out, nicht outside in. Und meine zweite Schlussfolgerung betrifft unser Bibelverständnis. Da ist jetzt die Frage, ja, wem sollen wir eher nachfolgen? Eher dem kalvinistischen, es ist nur das erlaubt, was in der Bibel steht, oder eher dem lutherischen, nur das, was in der Bibel explizit verboten wird, ist auch nicht erlaubt. Und jetzt so, wenn wir jetzt in der heutigen Gesellschaft leben, grundsätzlich tendieren wir eher ein bisschen zum Lutherismus, oder? Aber ich glaube, beide haben uns etwas Wichtiges zu sagen, etwas Wichtiges zu bieten. Und wie bei allem, auch beide Richtungen haben auch Gefahren, die man abwehren kann und kann, daneben treten. Aber ich möchte euch zuerst mal, wenn wir Martin Luther seine Sicht anschauen, wo viel zu tun hat mit Freiheit, oder? Möchte ich euch mal den Galater 4 vorlesen. Galater 4, 3 bis 7. So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Also das ist eine ganz starke Aussage. Wir sind kein Diener von Gott. Im Sinn von, ich muss es anders sagen, wir sind Kinder von Gott. Wir sind befreit, ihm nachzufolgen. Und vor allem das Wichtigste, er hat uns seinen Geist in unser Inneres gegeben. Der Geist von seinem Sohn Jesus. Der leitet uns, der führt uns, der entschlüsselt uns das, was er in der Bibel geschrieben hat, was wir nicht verstehen. Also das sind zwei ganz wichtige Komponenten. Wir sind in der letzten Zeit schon mehrmals auf das gestossen, oder? Der Geist, der Heilige Geist und Gottes Wort, wo gemeinsam unser Leben prägt, wo gemeinsam uns leitet und führt. Aber auch von Calvin können wir etwas lernen. Ich würde es mal so umschreiben, die Heiligkeit vom Glauben. Obwohl bei ihm alles noch sehr verstrickt war, eben mit der Macht vom Staat und mit vielen so Massnahmen, die wir nicht können verstehen können, ist doch eindrücklich, welche Ehrfurcht, dass der Calvin hat vor Gott. Weil du musst schon noch Mut haben, um so einen Bürgermeister oder Co-Bürgermeister vor allen anderen ein Abendmahl zu verweigern, einfach weil du weißt, dass irgendjemand in Sünde lebt in seiner Familie, oder? Es sei jetzt dahingestellt, ob das richtig ist oder nicht, aber grundsätzlich finde ich das sehr eindrücklich, wenn er dort hergestanden ist für die Ehre von Gott. Und ich habe euch einen Vers aus dem 1. Petrusbrief, 2, Vers 17. Das sind so verschiedene Anweisungen, die der Petrus da gibt. Er sagt, achtet alle Menschen. Liebt eure Geschwister im Glauben. Fürchtet Gott. Erweist dem König Respekt. Und das fürchtet Gott. Ist nicht eine Furcht gemeint, die uns erzittert im negativen Sinn. Sondern es ist Ehrfurcht gemeint. Und bei Ehrfurcht ist das Wort Ehr drin. Wir geben Gott die Ehr, indem wir ihm nachfolgen. Und schau, wir wissen sehr gut, ich selber, ich weiss sehr gut, wie man mit Gott als Freund umgeht, wie man mit Gott als Kumpel redet, oder? Um so ein bisschen salopp auszudrücken. Das wissen wir alle, oder? Aber wie wir Gott ehren, wie wir Ehrfurcht haben vor ihm, da sind wir vielleicht noch in Babys drin. Ich glaube, da dürfen wir gut und gerne auch noch ein bisschen drin wachsen. Nicht, dass es in Angst hineingeht, sondern es heisst, Liebe treibt alle Angst aus. Es geht nicht um Angst, sondern es geht um eine Ehrfurcht, um einen Respekt. Darum zu sehen, er ist da und ich bin da. Ich glaube, das ist etwas, was wir vom Calvin können, lernen. Genau.